Willkommen zum Küstentalk, dem Podcast der IG Metall Küste. Moin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind heute zusammen, um über die Tarifpolitik zu reden. Und wir haben zwei spannende Gästinnen, Nadine Boguslawski, Hauptkassiererin der IG Metall und für Tarifpolitik verantwortliches Vorstandsmitglied auch der IG Metall. Nadine, schön, dass du da bist. Grüße nach Frankfurt, weil du bist ja leider nur zugeschaltet, weil die Wetterlage es nicht zugelassen hat, dass du zu uns kommst.
Ja, leider, sehr schade. Ganz liebe Grüße zurück aus dem Winter Wonderland Frankfurt.
Und auf der anderen Seite aus Düsseldorf. Wir wollen jetzt aber keine Köln-Düsseldorfer Debatte anfangen. Viele wissen, ich komme ja aus Köln, hat es aber Thorsten geschafft, hier in den Norden zu kommen. Thorsten Schulten, Professor Dr. Thorsten Schulten, Leiter der Tarifabteilung, kann man so sagen, bei der Hans-Böckler-Stiftung. Thorsten, schön, dass du hier bist und dass du mit uns diskutierst.
Ja, prima. Vielen Dank für die Einladung, dass ich auch trotz Düsseldorfer hier in den Norden kommen durfte.
Ja, wir Kölner und erst recht, wenn man über 25 Jahre im Norden assimiliert ist, sind da sehr, sehr aufnahmefähig, auch über Grenzen rüber zu springen. Aber es macht ja natürlich auch Sinn, weil du ja auch an vielen Stellen den Blick über die Metallelektroindustrie hinaus hast. Und auf der anderen Seite haben wir mit Nadine jemanden, der Tarifpolitik in den letzten Jahrzehnten sehr stark auch mitgeprägt hat. Und von daher ist das ja eine interessante Mischung. Und wenn ihr zwei jetzt so auf Tarifpolitik guckt, Nadine, was ist jetzt dein Blick auf die Tarifpolitik der IG Metall? Wo würdest du sagen, auf so einer Skala von 100, alles super duper, ich weiß gar nicht, was ich noch alles durchsetzen könnte und machte, und 0, wo man sagt, oh, vielleicht könnte es auch ein anderer machen, müssen wir andere ran, wie kriegen es besser hin als wir? Wo würdest du uns da sozusagen verorten?
Ach, ich glaube locker bei 80. Wir sind tarifpolitisch schon sehr gut aufgestellt. Wir haben noch viele weiße Flecken, wo wir noch Arbeit vor uns haben, gerade mit Blick auf Tarifbindung in Betrieben herzustellen. Aber ich finde, wir sind schon sehr gut unterwegs.
Thorsten, würdest du auch bei einer 80 mit einsteigen? Oder?
Ja, ich glaube, das Problem ist, dass man, je nachdem, welche Branche, in welchem Bereich man sich anguckt, dass es auch extreme Unterschiede gibt. Es gibt Bereiche, die sind deutlich bei 80, auch darüber hinaus. Gerade auch im letzten Jahr haben wir eine wirklich sehr offensive Tarifpolitik in Deutschland erlebt. Aber es gibt natürlich nach wie vor auch Branchen, wo es sehr, sehr schwierig ist. Und es gibt vor allen Dingen auch große Bereiche, wo wir eben immer noch keine Tarifverträge haben. Und da sieht es natürlich dann ganz anders aus.
Wie sieht es denn dann da aus?
Also wir haben in Deutschland ist ja ungefähr nur noch jeder zweite Beschäftigte unterliegt einem Tarifvertrag. Und wir wissen von vielen Untersuchungen, dass zum Beispiel Bezahlungen, dass Arbeitszeiten, dass alle sozusagen Benefits, die ein Tarifvertrag einem gibt, dort eben in der Regel fehlen und die Beschäftigungsbedingungen deutlich schlechter ausfallen als in vergleichbaren Betrieben mit Tarifvertrag.
Das heißt also für uns noch viel zu tun, Nadine, wir können da gut anfangen. Der Vorteil ja von uns Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter gegenüber dem Wissenschaftler ist ja, er kann es ja nur Vorstellungen beobachten. Wir können ja im Betrieb sozusagen anpacken und was machen. Wenn du drauf guckst, sagst, letztes Jahr Tarifrunde Metall-Elektroindustrie war ja keine, aber wir hatten ja auch in anderen Branchen Tarifrunden. Wie haben wir das Jahr 23 tarifpolitisch abgeschlossen und was ist 24 so dein Eindruck, was kommt da auf uns zu?
Ich nehme mal die letzte Tarifrunde als Beispiel. Das ist die, die auch am prägendsten in der Presse war und auch in der öffentlichen Debatte. Das war in der Stahlindustrie, in der nordwestdeutschen Stahlindustrie, wo wir eine Arbeitszeitverkürzung gefordert haben und mehr Entgelt und am Ende mit einer Inflationsausgleichsprämie mehr Entgelt und Arbeitszeitverkürzung für Beschäftigungssicherung, aber auch für individuelle Bedürfnisse rausgegangen sind. Mit Blick nach vorne auf das Tarifjahr 2024 starten wir mit der Stahlindustrie im Saarland. Wir haben für unsere Kolleginnen und Kollegen in der Leiharbeitsbranche eine Tarifrunde, wo wir auch für diese Bereiche bessere Arbeitsbedingungen und Entgelte aushandeln wollen. Wir starten mit Textilindustrie Ost im Mitte des Jahres und wir werden bei Holz und Kunststoff, da sind wir jetzt noch mitten in der Tarifrunde, das haben wir mitgenommen vom letzten Jahr, in diesem Jahr diese Tarifrunde, wie ich denke, auch gut für die Kolleginnen und Kollegen beenden. Und das, was am prominentesten natürlich ist, ist die Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie, die im Herbst diesen Jahres startet, dicht gefolgt von Volkswagen, die auch noch in eine Tarifrunde gehen werden in diesem Jahr.
Ist denn auch da geplant, wenn wir auf die Tarifrunde Metallelektroindustrie gucken, aber auch die anderen, aber gerade Metallelektroindustrie, wieder die Kolleginnen und Kollegen abzuholen in den Betrieben? Stichwort Befragung, was wollt ihr, wie geht ihr damit um, was hättet ihr gerne, was seid ihr auch bereit durchzusetzen? Also machen wir wieder eine Umfrage?
Also wichtig für uns als IG Metall ist ja, dass wir die Menschen mitnehmen und beteiligen in den Betrieben und uns ihre Meinung auch wichtig ist. Uns ist nicht nur wichtig, dass sie sich beim Warnstreik natürlich beteiligen, aber dass wir auch sie mitnehmen in diese Tarifrunde und dass die Tarifrunde auch mehr erlebbar ist als, ich sag mal, nur im Herbst diesen Jahres. Deswegen werden wir sie befragen, tatsächlich auch wie in der letzten Tarifrunde, zu den aktuellen Themen der kommenden Tarifrunde. Und wir werden auch nach Ende der Befragung ihnen die Möglichkeit geben, sich noch weiter beteiligen, auch ihre Meinung zu unserer Forderung kundzutun, in Form von einer Postkartenaktion, die wir dann auch an die Arbeitgeber adressieren wollen, zu sagen, unsere Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben stehen hinter unserer Tarifrunde und hinter unserer Forderung, weil Beteiligung ist der Schlüssel und auch die Meinung, die uns wichtig ist von den Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben.
Ich meine, das Stichwort Beteiligung ist ja an der Küste, wir sind ja der Beteiligungsbezirk, ist ja hier mit sozusagen entstanden, auch an vielen Stellen, dass wir gerade auch in der betriebsnahen Tarifpolitik, aber auch immer mehr in der Fläche schon ja seit über 15, 20 Jahren immer versuchen, mehr ranzukommen, die Leute mitzunehmen. Thorsten, du sagst aber auch, ist jetzt nicht nur Metall-Elektroindustrie, dass wir Abfragen machen und als IG Metall insgesamt mehr auch reingehen, sondern es ist auch ein bisschen mit deinem Blick auf die anderen Branchen auch so in den letzten 12, 18 Monaten da auch stärker messbar, wenn ich es richtig verstanden habe.
Ja, ich glaube, eine beteiligungsorientierte Tarifpolitik ist der Trend eigentlich in allen großen Tarifbereichen. Und wir haben im Jahr 2023, glaube ich, tatsächlich Warnstreiks, Beteiligungen, Protestaktionen gesehen, wie lange nicht mehr. Also es war sicherlich ein Rekordjahr, was sozusagen die aktive Beteiligung von den Beschäftigten angeht, dass sich dann eben entsprechend auch zum Beispiel in einer sehr positiven Mitgliederentwicklung in vielen Gewerkschaften durchgesprochen hat. Und das, ich glaube, die Erkenntnis ist da völlig eindeutig. Wenn wir die Menschen gewinnen wollen, auch für die Gewerkschaften gewinnen wollen, dann geht das nicht mehr in einer klassischen Stellvertretermanier, sondern nur dadurch, dass die Menschen selber die Chance sehen, durch die Gewerkschaft selber für ihre Interessen besser eintreten zu können. Und das haben wir, glaube ich, in einer ziemlich guten Form im Tarifjahr 23 in vielen Bereichen, sei es im öffentlichen Dienst, sei es in den Verkehrsbereichen, sei es aber auch in anderen Industriebranchen, haben wir das gesehen, dieses Modell. Und das ist, glaube ich, das Zukunftsmodell, was auch funktioniert.
Also gemeinsam mehr erreichen. Jetzt glauben ja viele, die Forderung der Gewerkschaften oder auch der IG Metall kommt ja immer so zustande. Der Mutige fordert das Doppelte und gibt sich mit der Hälfte zufrieden. Dem ist ja nicht so. Also wir haben ja auch eine klare Herangehensweise als Gewerkschaften, wie denn eine Forderung sich zusammensetzt. So, kannst du da vielleicht nochmal sagen, was da uns auch als DGB-Gewerkschaften sozusagen leitet, wenn wir über die Höhe der Forderung jetzt mal beim Geld, gibt ja noch qualitative Themen, aber wenn es ums Geld geht?
Also natürlich schauen wir uns als erstes die ökonomischen Rahmenbedingungen an. Und da ist natürlich in der aktuellen Situation, sind es nach wie vor diese Rekordinflationsraten, die da den Beschäftigten zu schaffen machen. Und die sind natürlich vor allen Dingen die Leitschwelle. Das heißt, die Sicherung von Kaufkraft, das ist eigentlich das Wesentliche, das wichtigste Argument, was gewesen ist. Sicherung in einigen Bereichen auch Stärkung. Dann wissen wir, dass die Inflation ja vor allen Dingen die mit dem niedrigeren Einkommen besonders stark trifft, weil die viel Geld ausgeben müssen für Energie, für Nahrungsmittel, also die Bereiche, die die Preise getrieben haben. Und von daher, auch da sehen wir einen deutlichen Trend in der letzten Tarifrunde einer überdurchschnittlich hohen Erhöhung für die unteren Lohneinkommen, sei es ob man das mit Festgeldbeträgen macht oder durch andere Formen, durch eben höhere prozentuale Erhöhungen, gibt es unterschiedliche Modelle, die da auch eingeführt worden sind. Aber das ist, glaube ich, da der wesentliche Trend. Ansonsten schauen wir uns natürlich an Produktivität. Wir schauen uns die Verteilungsrelation insgesamt an. Wir haben jetzt über die Jahre hinweg, weil wir ja schon einige Jahre Inflation haben, auch immer noch deutliche Kaufkraftverluste bei allen Beschäftigten. Die lassen sich auch nicht in einer Tarifrunde mal eben ausgleichen. Da braucht es ein bisschen längeren Zeitraum. Aber all das sind die Kennziffern, die wir natürlich da im Blick haben müssen.
Also nur nochmal für den Hintergrund, wenn Thorsten von den Löhnen und Entwicklungen redet, sagt er immer alles. Also alle Branchen, wenn Nadine und ich reden, dann reden wir immer von der Metall-Elektroindustrie, wo es zumindest wesentlich besser aussieht, was den Reallohn angeht, weil wir immer in den letzten 30 Jahren ja über sozusagen der Inflation ausgeglichen haben. Und natürlich jetzt auch durch die Inflation, Corona, auch da ist sozusagen Druck reingekommen. Aber das ist schon das Thema, Nadine. Geld ist das, was, glaube ich, mit dem Jahr 2024 den größten Druck auf die Tarifrunde macht. Die Kolleginnen und Kollegen sagen, wir brauchen Stärkung, Erhalt, Kaufkraft. Wir wollen sozusagen mehr Geld im Portemonnaie haben. Ist das auch die Einschätzung bei euch?
Ja, die teilen wir. Also ich glaube, das teilen wir als IG Metall, dass wir hier auch nach den letzten Tarifrunden und so wie die Preisentwicklung, Thorsten hat es gesagt, aktuell ist, dass wir auch mehr Geld für die Kolleginnen und Kollegen erstreiten, verhandeln, gemeinsam erkämpfen müssen und wollen in der nächsten Tarifrunde. Und ein Garant für 24, zumindest liest sich das so aus dem Gemeinschaftsgutachten, ist, eine gute wirtschaftliche Entwicklung braucht auch eine starke Kaufkraft. Und das ist ein Teil von unserem Job, dafür zu sorgen mit guten Tarifverträgen und natürlich mehr Geld.
Ja, und die muss man ja auch ehrlicherweise sagen, das Festhalten an der Schuldenbremse durch die FDP und der Blockadehaltung von der CDU führt ja genau dazu, dass wir jetzt eher in Spardiskussionen sind, was die öffentliche Hand, die Politik angeht. Und das macht natürlich alles ein Gegenteil davon, dass die Wirtschaft nach vorne kommt, sondern das macht da nochmal sozusagen eine Bremse rein. Und deswegen erfüllen sie uns einen Bärendienst, weil ich sage immer, naja, wir werden nicht dafür in 10, 15 Jahren gefeiert, dass wir eine Schuldenbremse eingehalten haben, sondern wir werden sozusagen gefeiert, wenn wir die richtigen Weichen für die Zukunft, Transformation, aber auch die Kolleginnen und Kollegen jetzt Geld ausgeben, weil sie sagen, okay, da kommt Sicherheit, ich habe eine positive Zukunft. Und deswegen kann ich jetzt auch Geld ausgeben, weil ein Teil, du sagst es, der Binnenkonsum ist der, der uns im Moment sozusagen auch schwächt. Also das Geld wird nicht ausgegeben.
Also ich würde sagen, das ist absolut so. Die Anforderungen jetzt, gerade wegen der Schuldenbremse und dass eben die öffentlichen Investitionen nicht so fließen, wie sie eigentlich geplant waren. Berechnungen, die wir da haben, gehen ja schon von aus, dass uns das mindestens einen halben Prozentpunkt, wenn nicht noch mehr, an Wachstum kosten wird in diesem Jahr. Auch die Folgen quasi dieses Bundesverfassungsgerichtsurteils. Und die Anforderungen ein Stück weit, wir werden das nicht alles durch den privaten Konsum kompensieren können, ist klar. Aber die Anforderungen darauf, zumindest dafür zu sorgen, dass die Reallöhne der Kolleginnen und Kollegen gesichert werden, ist da sozusagen ökonomisch noch mal wichtiger, als er sowieso schon vorher gewesen ist.
Ich würde gern einmal nochmal diese Frage Beteiligung der Mitglieder und Umfragen ansprechen, weil das ist ja auch so ein Feld, wo man sagt, sammeln wir einfach die Ergebnisse ein und dann haben wir die Forderung. Oder ist nicht auch die Frage von, wir fragen die Kolleginnen und Kollegen wichtig, weil wir sie auch mitnehmen müssen, aber die Forderung muss ja eben auch dann bundesweit passen. Das ist ja auch so ein Thema in der IG Metall, verhandeln wir zwar regional und fragen im Betrieb, aber am Ende des Tages wollen wir eine gemeinsame Bewegung von Flensburg bis nach Lörrach und von Aachen bis nach Bautzen haben. Und da ist ja wichtig auch, Nadine, dass wir das ja auch zusammen gut koordinieren. Wenn du da drauf guckst, wie gehen wir damit um, dass diese Umfrageergebnisse sind ja nur ein Teil der Debatte ist, nämlich das andere ist ja das, was Thorsten gesagt hat. Haben wir da schon gute Ideen, wie wir das gut zusammenführen?
Wir haben zwei Teile, genau. Das eine ist das, was Thorsten gesagt hat, und wir haben ja eine unter uns auch in den europäischen Gewerkschaften abgestimmte Formel, wie wir zu so einer Grundlage für eine Tarifforderung kommen, also Zielinflation, EZB, gesamtwirtschaftliche Trendproduktivität und Umverteilungskomponente. Das sind ja unsere allgemeinen AGBs, wie wir zu einer Tarifrunde kommen. Das ist sozusagen auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite fragen wir die Kolleginnen und Kollegen, wie ihre Einschätzung ist, wie wir in die Tarifrunde gehen wollen. Und wir haben das zeitlich so gelegt, dass die Befragung endet, bevor die Tarifkommissionen bundesweit in ihre Beratungen einsteigen. Mit welcher Forderung wollen wir denn starten? Damit das damit einfließen kann, weil es macht natürlich überhaupt keinen Sinn, dass die Tarifkommission erst beraten und eine Forderung beschließen und wir dann die Kolleginnen und Kollegen fragen, wie ist denn eure Einschätzung? Also wir haben das zeitlich schon so aufgegleist, dass wir im April, Mai die Kolleginnen und Kollegen fragen und im Juni die Tarifkommissionen zusammenkommen und auf der einen Seite schauen, nach welcher Formel finden wir üblicherweise auch unsere Tarifforderungen, auf der anderen Seite kann dann auch mit berücksichtigen können und auch müssen, was ist sozusagen die Einschätzung und Erwartungshaltung der Kolleginnen und Kollegen im Betrieb. Und so kriegen wir das auch gut aneinandergefahren, dass das nicht auseinanderläuft und dass hinterher die Beschäftigten nicht sagen, ja schön, dass ihr uns gefragt habt, aber es interessiert euch eigentlich nicht.
Ja, und kleiner Info, Tarifkommission, das sind Kolleginnen und Kollegen aus dem Betrieb. Also, ne, also jetzt tun wir ja immer so, als bin ich hier der Fragen und habe mit Tarifpolitik bisher nichts zu tun. Als Bezirksleiter ist das ja einer unserer Hauptjobs, Tarifpolitik zu machen. Und ich habe noch nicht mal ein Stimmrecht in dieser Tarifkommission. Bei uns an der Küste sind da 120 Kolleginnen und Kollegen aus dem Jugendbereich, aus Frauen. Jetzt gucken wir, dass die vernünftig vertreten sind, aus allen Betrieben, groß, klein. Die kommen zusammen und müssen am Ende des Tages die Forderungen beschließen. Die müssen auch das Ergebnis akzeptieren und müssen das natürlich dann auch zusammen vertreten und auch verantworten. Und natürlich machen wir das nicht nur an der Küste, sondern in allen anderen 6 Bezirken auch, sodass wir dann auch in Frankfurt das gut gemeinsam als gemeinsame Bewegung machen können. Ich würde eine Sache noch gerne aufnehmen, ist diese Frage Festgeld. Ich sage ganz ehrlich, ich bin da sehr skeptisch, weil aus meiner Wahrnehmung und auch aus den Berechnungen, vielleicht machen wir da einen eigenen Podcast mal zu, weil das Thema ja immer wieder kommt, weil emotional ist das ja da. Wir sind Gewerkschafterinnen, weil wir sagen, wir wollen den Menschen helfen, gerade denen, denen es schlechter geht, denen wollen wir sozusagen gut tun. Wenn wir auf die Metallelektroindustrie gucken, da kenne ich mich aus, da ist es so, dass wir eigentlich uns damit einen Bärendienst erweisen würden, weil wir gerade im Bezirk Küste noch nicht mal irgendwie 5000 Kolleginnen und Kollegen haben, die unterhalb des Ecke, also Ecke heißt immer das, was kriegst du für Tätigkeiten, wo du eine Fachausbildung brauchst. Und wenn wir da mehr Geld reingeben würden und oben oberhalb der Ecke dadurch weniger sozusagen umsetzen, dann würde am Ende des Tages nur der Arbeitgeber davon profitieren. Auf der anderen Seite gibt es eben sozusagen ich will den unten helfen, Syndrom. Das ist so ein bisschen so ein Widerspruch. Im ersten Moment hört sich das gut an, Festgeld. Ne? Für jeden ist die Butter genauso teuer geworden. Aber am Ende des Tages, wenn wir es tarifpolitisch so 1:1 umsetzen würden, würden wir zumindest in der Metallelektroindustrie eher dem Kapital helfen, weil sie müssten weniger an die Belegschaft aussetzen. Aber da gibt es ja auch eine andere Bewegung, beziehungsweise auch in diesem Jahr aufgrund der Inflation wahrscheinlich oder im letzten Jahr dann aufgrund der Inflation anderes Herangehensweise von anderen Gewerkschaften.
Ja, also ich glaube, ich würde an einem kleinen Punkt hier mal widersprechen. Die Butter ist eben nicht für jeden gleich teurer geworden, sondern ist für den, der wenig Geld hat, der dann prozentual viel mehr seines Gehaltes für die Butter ausgeben muss, ist sie im Prinzip noch teurer geworden. Und das war ja eine Reaktion sozusagen dieser Tarifbewegung zu sagen, gerade weil die Inflation, die mit den unteren Einkommensgruppen besonders stark trifft, müssen wir für die besonders was tun. Nun ist die Situation in vielen Branchen wirklich auch anders, als du sie geschildert hast, für die Metall- und Elektroindustrie, weil wir haben viele Bereiche, gerade im Dienstleistungsbereich, wo dann schon ein erheblicher Anteil auch der Beschäftigten in den unteren Lohngruppen drin sind und sie dann rangeführt werden. Ich glaube, das ist der wichtige Unterschied. Gleichwohl gibt es auch in diesen Bereichen zum Teil dann oder kann es das Problem geben, dass man aufpassen muss, dass man wichtige, besser verdienende Gruppen nicht verliert, weil die ja auch oft sind sozusagen ein Kern sozusagen auch der Mitgliedschaft. Das sind oft Kollegen, die die Tarifauseinandersetzung tragen. Und solche Diskussionen gibt es natürlich bei Verdi im öffentlichen Dienst oder so auch immer wieder, dass die Solidarität mit den unteren Gruppen natürlich da ist, aber man in der Tat am bestimmten Punkt aufpassen muss. Genauso haben wir da eine ähnliche Entwicklung gesehen durch die Anhebung des Mindestlohns, sind ja auch in vielen klassischen Niedriglohnbereichen die unteren Löhne angehoben worden. Aber die Frage ist, was ist da mit dem Lohnabstand? Und wenn dann der Abstand eines Gelernten zu einem Ungelernten eigentlich kaum mehr vorhanden ist, dann haben wir da auch ein Problem. Also haben wir gesehen, und das haben auch in vielen Tarifbereichen dann die Kolleginnen und Kollegen durchgesetzt, kann man nicht nur die unteren Lohngruppen anheben, sondern muss man dann auch das sozusagen in der gesamten Tabelle abbilden und dann eben auch entsprechend die höheren Lohngruppen nach oben schieben. Also so gesehen, glaube ich, ist das immer so ein Verhältnis, das man austarieren muss. Aber die Tarifrunde 23 stand eben vor dem Hintergrund der Besonderheiten ganz stark im Bereich Festgeldforderung. Ich kenne keine Tarifrunde, in der so viele Abschlüsse tatsächlich Festgeldkomponenten vereinbart worden sind wie 23.
Nadine, wie ist euer bundesweiter Blick auf diese Debatte Festgeld? Wie merken wir das auch in anderen Bezirken?
Also ich teile, Daniel, deine Einschätzung zur Analyse der Metallelektroindustrie. Und wir haben bundesweit, sehen wir, dass wir in einigen Branchen, das ist das auch das, was Thorsten gesagt hat, wo wir eine andere Entgeltstruktur, eine andere Entgelthöhe haben als in der Metall- und Elektroindustrie, zum Teil ja auch, zumindest auch im Ergebnis mit Festgeld Ergebnissen rauskommen. Ansonsten finde ich, muss man tatsächlich differenzieren nach Branchen. Also wenn wir Branchen haben mit Entgelten, die ein bisschen oder eine Ecke über Mindestlohn liegen, die genau in diese Kategorie fallen, die Thorsten auch beschrieben hat, könnte das ein Mittel sein, zumindest auch vom Ende her gedacht, im Ergebnis über Entgelt zu diskutieren. Man kann auch darüber diskutieren, macht es nicht Sinn, bestimmte Branchen, die wir heute haben, die noch keinen gemeinsamen Entgeltrahmentarifvertrag haben, wo wir noch Lohn und Gehalt in unterschiedlichen Tabellen haben, das zusammenzuführen und da nochmal nach vorne zu kommen. Und wir haben in der Metall-Elektroindustrie jetzt eher auch die Diskussion gehabt, kommt vom Gewerkschaftstag, dass die Entgeltgruppen in Relation untereinander, weil in einem Tarifgebiet in der Metall-Elektroindustrie die Entgeltgruppen alle in einer bestimmten Relation zueinander stehen, die sich prozentual definiert, ob man daran nochmal was ändert, um dort untere Entgeltgruppen möglicherweise nach oben zu bringen oder die Schere, die zwischen den Entgeltgruppen bei prozentualen Erhöhungen entsteht, nicht weiter auseinandergehen zu lassen. Ich glaube, das ist eine Debatte, die muss man nach vorne hin weiterführen. Jetzt nichts für die kommende Tarifrunde aus meiner Sicht, aber eine Sachlage, die sich aus der Logik des ERA ergibt und die, derer man sich irgendwann auch annehmen muss.
Damit ich jetzt nicht so als herzloser Gewerkschafter dastehe, will ich es nur noch einmal sagen, wir setzen uns, ich finde es ist eine systematische Frage, weil die Kollegen in den unteren Entgelten oder wenn sie sozusagen in den Niedriglöhnen unterwegs sind, brauchen auch eine systematische Antwort darauf. Und wenn wir jetzt einfach mal sagen, in der Tarifrunde kriegt ihr irgendwie mal 50 Euro mehr als die anderen, dann ist das keine richtige systematische Antwort. Ne? Das sind oft Kolleginnen und Kollegen, die in der Metallindustrie outgesourced worden sind, die sozusagen ja gar nicht mehr von unserem Tarifsystem erfasst werden, aber trotzdem auf dem Tarifgebiet, auf dem Betrieb unterwegs sind, ist die Frage, wie können wir da auch als Gewerkschaft, Stichwort Kontraktlogistik, Servicebereiche weiter sozusagen die anheben. Da, wo sie noch im Tarif sind, sind sie oft auch sozusagen in Leistungsbedingungen unterwegs. Aber wir wissen, dass der Leistungslohn, also dass ich nach Leistung auch bezahlt werde, auch so ganz stark sozusagen rückläufig ist. Also da wäre die Frage, ob wir nicht auch sozusagen da leistungspolitisch mehr machen müssen. Und es sind ja auch oft Kollegen, die unter besonderen Belastungen arbeiten, nämlich sozusagen unter Arbeitsbedingungen oder zu Zeiten, wo alle anderen sozusagen sagen, oh, da wüsste ich nicht hin. Also wir hätten schon viele Möglichkeiten, neben der Frage der aktuellen Tarifrunde systematisch, langfristig die strukturiert die Situation für diese Gruppe der Kollegen, die an dem unteren Entgeltbereich sind, zu unterstützen. Und das ist so ein bisschen der Gegenpart, wo man sagt, das ist natürlich ein bisschen sozusagen in der Konfliktauseinandersetzung. Und wir haben auch Betriebe, die das machen. Wir haben ja auch Betriebe, die sagen, ja, unsere unteren Entgeltgruppen kriegen nochmal einen Schnaps obendrauf, weil wir das im Betrieb auch für richtig und wichtig halten. Das haben wir betrieblich auch durchgesetzt. Das nur zur Ehrenrettung meinerseits, dass jetzt nicht jeder sagt, das ist dem Friedrich da egal. Nein, im Gegenteil. Ich finde, man braucht Lösungen, die langfristig helfen. Und wir haben ja das Thema Inflationsausgleichsprämie schon gehabt, wo wir wissen, das hat jetzt auch viel geholfen. Aber langfristig ist natürlich besser eine gute Tabellenerhöhung und nicht jetzt irgendwie mal 1.000, 2.000, 3.000 Euro einmalig Inflationsausgleichsprämie zu bekommen, auch wenn sie netto war. Jetzt ist ja Geld das eine. Wir haben auch ein bisschen Renaissance der Arbeitszeitpolitik erlebt in den Tarifverträgen. Also bei uns in der Metall-Elektroindustrie war ja 2018, da war Nadine ja auch in ihrer Zeit in Baden-Württemberg noch ganz stark dran beteiligt. Da haben wir ja tarifpolitisch einen großen Schritt nach vorne gemacht, nämlich dass die Kolleginnen und Kollegen Geld in Zeit tauschen können. Die sogenannte T-Zug-Tage, die eine hohe Akzeptanz in der Belegschaft bekommen haben. Wir haben ja jetzt auch Stichwort Vier-Tage-Woche auch wieder Diskussionen gehabt, wie wir damit umgehen können. Nadine hat schon gesagt, im Stahlbereich hatten wir zuletzt auch die Tarifrunde auch unter diesem Thema, weil es da Zukunft in der Transformation Anforderungen gibt. Corona hat so ein bisschen das Thema gedämpft, aber ihr zwei mit dem Blick über den Tellerrand hinaus, Arbeitszeit ist schon auch tarifpolitisch ein Thema, was uns in den Tarifrunden in den nächsten Jahren viel stärker nochmal beschäftigen wird, oder?
Ja, also ich glaube, das ist genauso wie du gesagt hast. Wir hatten diesen Trend hin zu sogenannten Wahloptionen. Das gab es ja nicht nur bei Metall und Elektro, sondern das gab es bei der Bahn, das gab es bei der Post. Also in vielen Bereichen, so ab dem Jahre 2017, 2018, wurden da in vielen Bereichen solche Abschlüsse gemacht. Und die haben eigentlich unisono immer auf eine hohe Attraktivität. Interessanterweise war die Option vor allen Dingen freie Tage ohne Geld, also die klassische Arbeitszeitverkürzung, mal eine Stunde weniger oder so, war im Vergleich zu den anderen Optionen gar nicht so das Attraktive. Aber gerade dieses über zusätzliche Tage disponieren zu können, hat eine sehr hohe Attraktivität, hohe Akzeptanz. Und dann ist in der Tat, wie du richtigerweise sagst, diese Entwicklung in der Corona-Zeit ein bisschen abgebrochen worden, beziehungsweise hat sich verändert. Da ist ja dann zum Teil die Wahloption zur Pflichtoption geworden, weil die freien Tage dann einfach von allen genommen werden mussten. Das war sozusagen eine zusätzliche Kurzarbeitform, die man gemacht hat. Aber die Gründe, die damals hinter dieser Debatte standen, die was mit Veränderung von Arbeit, mit Intensivierung von Arbeit, aber auch mit neuen Ansprüchen der Beschäftigten zu tun haben, die eben auch andere Lebensbereiche stärker in den Blick nehmen wollen und eben nicht mehr nur so diese reine Arbeitsorientierung vielleicht an den Tag legen. Diese Gründe, die wirken ja alle nach wie vor fort und die werden dafür sorgen, dass diese Themen, glaube ich, jetzt verstärkt wieder auf die Agenda kommen. Und wenn diese Frage mit dieser Reallohnsicherung einigermaßen mal geklärt sind, dann wird das sicherlich das große Thema sein. Ob das schon 24 ist, weiß ich nicht. Weiß zum Beispiel, was im öffentlichen Dienst, die da eigentlich eine große Kampagne auch vorbereitet haben, weil die haben diese Modelle noch nicht. Die wollen auch in diesen Bereich reingehen. Aber perspektivisch, ja, mit Sicherheit wird das eines der zentralen tarifpolitischen Zukunftsthemen.
Nadine, mit dem Blick auf unsere Tarifrunden in den nächsten Jahren, wie ist da deine, unsere Einschätzung?
Also Arbeitszeit ist immer eins der dicksten Bretter, was man bohren kann. Das haben wir in der letzten Stahltarifrunde gesehen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir bei der Arbeitszeitpolitik tarifpolitisch weiter dranbleiben müssen und auch was machen müssen. Wir haben auf der einen Seite die Frage der Selbstbestimmung, Zeitsouveränität. Thorsten hat es gesagt, unter dem Stichwort sogenannte lebensphasenorientierte Arbeitszeitmodelle oder auch für besondere Ereignisse im Leben, wenn ich Kinder habe, wenn ich zu pflegende Menschen habe oder in Schichtarbeiter haben wir heute diese Wahloption Zeit oder Geld, also T-Zug, du hast es aus dem Begriff benannt. Hier finde ich, lohnt es sich drauf zu schauen, gibt es ja Weiterentwicklungsoptionen für diese Varianten, die wir heute schon haben und wie kann ich den Menschen dort auch mehr eigene Zeit, mehr freie Zeit organisieren auf der einen Seite und auf der anderen Seite stehen wir als IG Metall ja dafür, Sicherheit im Wandel auch zu geben und müssen uns anschauen, reichen die arbeitszeitpolitischen Instrumente, die wir haben in den Tarifverträgen, insbesondere auch der Metall- und Elektroindustrie, um auch die Themen der Transformation, der Veränderung in den Betrieben mitzugestalten und den Menschen auch Sicherheit und Perspektive zu geben, weil das Schlimmste, was wir in der heutigen Zeit haben, sind Menschen, die unsicher in die Zukunft blicken. Und da ist es auch ein Teil an uns und da sind wir auch prädestiniert für zu sagen, wie können Sicherheit im Wandel geben und auch über solche Arbeitszeitmodelle Menschen in Beschäftigung zu halten.
Ja, das ist ja auch ein wesentlicher Effekt neben der Frage von Selbstbestimmung, auch die Frage von Beschäftigung, Sicherung und auch Entwicklung und eben auch ja ein Stück weit nach vorne aus eine moderne Arbeitszeitpolitik zu machen, die im Sinne der Menschen ist. Wir haben ja ganz viele Betriebsvereinbarungen, da steht immer drin, ne, dass die Arbeitszeit ist neben den privaten auch mit den betrieblichen Belangen zu verknüpfen. Die Erfahrung in der Umsetzung ist bei den Kolleginnen und Kollegen, die privaten müssen immer zurückstehen und die betrieblichen gehen nach vorne. Also da ist schon ein Punkt. Ich glaube, das ist deswegen auch, sind diese T-Zug-Tage oder diese, bei uns heißt es T-Zug, woanders ist eben die Umwandlung von Geld in freie Tage, auch so besonders ein Renner, weil es einfach so eine Klarheit gibt. Ich habe den Tag und den setze ich da und es geht jetzt nicht darum nach dem Motto, heute komme ich ein bisschen später und morgen muss ich länger bleiben, sondern es gibt eine Klarheit und die entscheide ich. Und das ist, glaube ich, so ein Wert auch, wo wir gucken müssen, dass wir es nicht nur in den Tarifvertrag reinschreiben, sondern dass das auch bei den Menschen ankommt. Das ist ja das Entscheidende.
Vielleicht, wenn ich noch einen Aspekt ergänzen darf. Ich finde, man hat ja auch vor allen Dingen in der Corona-Zeit, aber das wirkt meines Erachtens bis heute fort, gesehen, dass es sowas wie eine neue, auch ein Stück weit eine neue Spaltung eigentlich zwischen Arbeiter und Angestellten gegeben hat. Weil die Angestellten plötzlich die Möglichkeiten hatten, mit Homeoffice ortsungebunden zu arbeiten, eben viele, viele flexible Möglichkeiten auch der Arbeitszeitgestaltung hatten, die eben klassische Arbeiter, die vor Ort am Band und sonst wie arbeiten müssen, eben nicht haben, naturgemäß. Und hier ist, glaube ich, auch eine wichtige Voraussetzung dafür zu sorgen, dass da nicht wirklich eine neue Spaltungslinie entsteht. Und dass die, die eben diese Möglichkeiten zum Beispiel des flexiblen Homeoffice so nicht haben, dafür andere Möglichkeiten haben, aber auch sozusagen ihre eigenen Arbeitszeitwünsche, Dinge besser zum Ausdruck zu kommen. Deshalb ist ja auch kein Zufall, dass vor allen Dingen bei Schichtarbeiterinnen diese T-Zug-Tage besonders attraktiv sind. Das kommt da, glaube ich, schon zum Ausdruck. Aber ich glaube, hier in diese Richtung zu gucken, ist auch eine wichtige tarifpolitische Aufgabe für die Zukunft.
Was wir ja gemacht haben, wir haben gesagt, wir haben so zwei tolle Expertinnen sozusagen bei uns. Da fragen wir mal, was sollen wir denn fragen? Und eine Frage, die ist natürlich gekommen und die heißt, Warum werden Tarifverträge immer komplizierter? Klammer auf. Und stimmt, ist das so? Klammer zu. Wie ist da euer Blick drauf, Nadine?
Gefühlt stimmt. Also sie werden komplizierter. Warum ist das so? Weil keine Seite sie alleine schreiben kann. Jetzt will ich nicht sagen, die Welt wird komplizierter, deswegen werden Tarifverträge komplizierter. Wir stellen am Ende von jeder Tarifverhandlung fest, das sind auch die, die ich miterleben durfte, dass wir am Anfang antreten zu sagen, diesmal machen wir es aber einfach. Wir machen es einfach. Wir schreiben es einfach auf, sodass es auch jeder versteht. Und dann kommen im Laufe der Verhandlungen ganz viele Sondereventualitäten. Wenn das passiert, dann müsste man das noch mit aufnehmen und hier könnte noch eine Sondersituation eintreten. Was machen wir denn dann mit dem Kollegen, mit der Kollegin, die dann die Wahloption für freie Tage für T-Zug gezogen hat und so weiter und so fort. Wie regeln wir das mit der Entnahme und so weiter? Sodass der Versuch in den Verhandlungen ist, alles so engmaschig und dicht wie möglich zu regeln, damit keine Eventualität hinten runterfällt. Das Leben, was einem dann einholt, ist, dass man in der Umsetzung des Betriebes, des Tarifvertrages im Betrieb feststellt, ganz viele Eventualitäten, an die wurde gar nicht gedacht in den Verhandlungen. Dann gibt es zwei Reaktionen. Die eine ist, warum habt ihr da nicht dran gedacht und das nicht aufgeschrieben? Und die andere ist, hätten wir es einfach aufgeschrieben, dann könnte man es im Betrieb vielleicht auch das eine oder andere nochmal regeln, wie man bestimmte Dinge der Umsetzung macht. Also lange Antwort für eine einfache Frage. Ja, es wird komplizierter. Und ich glaube schon, dass wir mit Blick nach vorne versuchen müssen, das liegt ein Stück weit an uns, das liegt aber auch an der Gegenseite, den Arbeitgeberverbänden, mit denen wir verhandeln, zu schauen, können wir es nicht auch einfach aufschreiben, dass es einfach verständlich ist und einfach umzusetzen ist und trauen wir uns die ein oder andere Unsicherheit, nicht im Anspruch, aber in der Umsetzung vielleicht auch zu sagen, können die Tarifvertragsparteien regeln, da haben sie dann Umsetzungsspielräume, nicht in der Höhe, nicht im Anspruch, nicht im Grundsatz, aber in der Frage des Wies. Das gilt es auch nach vorne zu diskutieren und das ist sozusagen für uns an der einen oder anderen Stelle schwierig, aber auch von dem Verband.
Ja, und es ist ja so, dass ja meistens die am Tisch sitzen, wissen ja, was sie abgeschlossen haben und können sich im Notfall ja auch daran erinnern und man muss ja auch ehrlicherweise sagen, da wo wir das oft machen, funktioniert das ja auch. Selbst wenn dann eine Frage auftaucht und sagt, nee, das haben wir anders gemeint, anders verabredet und dann wird es auch anders gemacht. So ein Tarifvertrag, der für 5.000 Unternehmen gilt und für fast 4 Millionen Beschäftigte, da liegt es in der Natur der Sache, dass man da nicht immer mit denen, die es im Betrieb umsetzen, zu tun haben, dass das gleichzeitig die sind, die auch den Tarifvertrag geschlossen haben. Und deswegen ist dieser Widerspruch von, wir wollen es so klar und deutlich haben, mit allen Eventualitäten, dass es dann auch nicht die Kollegen benachteiligt werden. Und dadurch wird es aber dann immer komplizierter. Und ich glaube, die Antwort ist so, wie du sagst, wir müssen irgendwie ein Element finden, dass wir es sozusagen gut vor Ort auflösen können, ohne dass unsere Kollegen da ins Hintertreffen kommen oder benachteiligt werden können. Ist das ein IG Metall-Thema oder hast du das wissenschaftlich auch schon mal untersucht?
Nee, also wir im Tarifarchiv, wir kriegen ja von allen Branchen die Tarifverträge und ich sagte, es gibt noch kompliziertere als die von der Metall, tatsächlich. Also es gibt auch noch andere Branchen, die das Problem haben. Es gibt auch andere, die einfach gar nicht so viel regeln, von daher die Tarifverträge einfach sind. Aber was ich schon feststelle, ist, das ist ja auch eine Frage der Akzeptanz. Wir haben zum Beispiel gesehen, in der letzten Tarifrunde in vielen Bereichen, ob das im öffentlichen Dienst oder Bahn war, sind vom materiellen Ergebnis her Ergebnisse erzielt worden, die wirklich Rekorde waren. Also die es in dieser Höhe so in diesen Bereichen noch nicht gegeben hat. Trotzdem war zum Beispiel die Mitgliederbefragung, waren immer so, naja, da hat dann so 60% dafür gestimmt, aber auch 40% dagegen. Also es gab durchaus relativ viel Unzufriedenheit. Und die hängt zum Teil tatsächlich damit zusammen, dass es oft dann eben auch den Kolleginnen und Kollegen gar nicht so intuitiv klar war, was diese Ergebnisse eigentlich gebracht haben. Wenn es eben nicht nur um eine prozentuale oder Festgelderhöhung geht, sondern wenn es vor allen Dingen um viele Strukturkomponenten, Verbesserungen geht und solche Sachen, die da alle gemacht worden sind. Die Gewerkschaften haben dann versucht, mit vielen Fallbeispielen zu arbeiten und das konkret sichtbar zu machen. Aber trotzdem, und wenn man dann noch guckt, heute passiert ja natürlich dann viel über soziale Medien, da werden dann irgendwie die wildesten Kommentierungen von so Tarifabschlüssen gemacht, wo die Leute das einfach nicht verstanden haben, was da gemacht worden ist, was man ihnen aber vielleicht ab einem bestimmten Punkt, wenn es eben so kompliziert ist, auch nicht zum Vorwurf machen. Also wir müssen einen Weg finden, wie wir, wenn wir denn komplizierte Tarifverträge machen und in bestimmten Bereichen, glaube ich, wird sich das gar nicht vermeiden lassen, aber da für unsere Kommunikation so Wege finden, dass wir die dann auch für unsere Kolleginnen und Kollegen, unsere Mitglieder, die für die nachvollziehbar ist und für sie wirklich dann auch klar ist, was sie von diesen Tarifverträgen haben.
Wir haben noch zwei Fragen mitbekommen, die würde ich noch vor der Werbung, hätte man jetzt im Fernsehen gesagt, sozusagen, aber bevor wir langsam sozusagen rauskommen. Eine ist, alle reden jetzt so von New Work, aber auch von der Frage neue Macht der Arbeitnehmer, weil Fachkräftemangel, etc. Und jetzt könnt ihr mir dann auch, also die Frage kommt von mir, damit ich die vielleicht gegenüber anderen viel besser beantworten kann. Brauchen wir denn überhaupt noch Tarifverträge, wird man ja dann so gefragt, weil ja die Beschäftigten das Geld, die Arbeitsbedingungen, etc. alles sozusagen gestalten können. Ich sage dann immer, ja, wir brauchen Tarifverträge, das seht ihr wahrscheinlich genauso. Aber wie ist der Blick da drauf jetzt, Thorsten, ist dieses Stichwort Arbeitnehmermacht, Arbeitnehmermarkt, hat sich alles gedreht. Ist das so?
Ich würde sagen, in Teilen ist es tatsächlich so, hat sich da wirklich vieles getan und auch diese starke Beteiligung, die wir jetzt zum Beispiel an vielen Tarifrunden im letzten Jahr gesehen haben, die ist schon ein Stück weit auch von so einem Spirit getrieben, dass zum Beispiel die Krankenschwesterinnen, die wissen, dass sie sozusagen ein hochgefragtes Gut sind und haben auch das entsprechende Selbstbewusstsein, immer mehr zu sagen, ja, dann möchte ich bitteschön dafür auch vernünftig bezahlt werden, vernünftige Bedingungen haben, unter denen ich hier arbeite. Also ein Stück weit stimmt das. Aber der Trend ist natürlich keineswegs überall so, sondern wir haben eine sehr widersprüchliche Entwicklung. Wenn wir jetzt gerade auch Metall und Elektro, jetzt sehen wir die Zahlen, Zulieferer, Automobilzulieferer, die Anzeigen, die gemacht werden über mögliche Arbeitsplatzverluste, da sehen wir natürlich eine ganz andere Entwicklung. Und die Frage ist auch immer, wie nachhaltig sind solche Trends? Also das kann sich ja natürlich immer sehr, sehr stark ändern. Richtig ist, Fachkräftemangel führt nicht automatisch dazu, dass die Leute Mitglied der Gewerkschaft werden, sondern in der Tat kann da so ein Glaube kommen, wie du das auch gesagt hast. Naja, dann kann ich das ja selber regeln, weil ich bin ja jetzt gefragt. Aber spätestens an dem Punkt, wo es dann vielleicht mal nicht so glatt ist oder wo dann die widersprüchlichen, ungleichen Entwicklungen auftreten, werden auch diese Beschäftigten dann ganz schnell merken, dass sie da an Grenzen stoßen. Und von daher, ja, es kommt, glaube ich, letztendlich auf uns selber an, was wir aus dieser Situation machen. Aber die Chancen in vielen Bereichen, da auch sowohl tarif- als auch immer natürlich organisationspolitisch voranzukommen, sind, glaube ich, schon besser in vielen Bereichen, als das noch vor einigen Jahren war.
Siehst du das auch so, Nadine?
Ja, Fachkräftemangel führt jetzt sich automatisch zu höheren Entgelten, zumindest nicht aktuell. Und wir brauchen dafür halt Tarifverträge. Du hast ja auf der einen Seite, wissen wir, in welchen Branchen und in etwa in welchen Berufszweigen oder auch in welchen Teilen, also OEMs, Zulieferei oder, wir einen Fachkräftemangel haben. Ganz explizit und hart auch im Handwerk, by the way. Also ganz, ganz krasse Fachkräftemangel im Handwerk. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite wissen wir aber auch, in welchen Branchen wir perspektivisch wahrscheinlich weniger Beschäftigung haben werden als heute. Das heißt, der Plan muss eigentlich lauten, wie schaffen wir es, Menschen zu befähigen und auch sie zu ermutigen, vielleicht entweder von einer Branche in die nächste, von einem Betrieb in den nächsten oder auch innerhalb des Betriebes zu wechseln und sich dort weiterzubilden. Und das kannst du nur gut flankieren über Tarifverträge, Qualifizierungstarifverträge, strategische Personalplanung im Betrieb und so weiter. Das heißt, da ist eher die Antwort auf den Fachkräftemangel, ist eher mehr Tarifverträge als weniger.
Mit der Bitte, den Satz einfach kurz und knapp zu ergänzen. Wenn wir in einem Jahr nochmal zusammenkommen und auf das Tarifjahr 2024 gucken, dann werden wir über die Metall-Elektroindustrie hinaus, also im gesamten Tarifgeschäft bei der Frage Arbeitszeit, was erlebt haben, Thorsten? Wir werden erlebt haben, dass die Arbeitszeitpolitik in den Tarifverträgen
doch stärker diskutiert wird. Ich weiß noch nicht, ob es wirklich zu den Abschüssen kommt, aber dass die Frage der Wahloptionen doch in vielen Branchen auf der Tagesordnung stehen wird.
Und Nadine, wenn wir die Frage dann stellen, mit dem Tarifjahr 2024, haben wir den Kolleginnen und Kollegen bei der Kaufkraft was?
Bei dem Tarifjahr 2024 haben wir für die Kolleginnen und Kollegen eine Kaufkraftstärkung gemeinsam erstritten.
Gut, das heißt, mit dem Blick auf die Tarifrunden, die vor uns liegen, gehen wir optimistisch rein, weil trotz allem, was wir diskutiert haben an Arbeitnehmermacht, an Entwicklung, es wird nur besser, wenn man was tut und das tut man am besten gemeinsam, weil wir wissen, wir brauchen es nicht nur, weil der Arbeitgeber das akzeptiert, wir wollen es nicht, weil ich dann in dem Moment es vielleicht für mich persönlich rausholen kann, sondern es geht am Ende des Tages darum, dass wir für alle Beschäftigten nach oben kommen, und das geht nur mit guten Tarifverträgen, das geht nur mit starken Gewerkschaften, und da bin ich froh, dass wir mit euch beiden zwei Kolleginnen und Kollegen haben, die da ganz aktiv ja die Dinge mitgestalten, beobachten, und ich freue mich da, dass wir dann in 12 Monaten nochmal drauf gucken, was haben wir geschafft. Ich bin da auch optimistisch, bedanke mich bei Nadine, bei Thorsten, schön, dass ihr dabei wart, und wenn ihr wollt, hört gerne rein beim nächsten Küstentalk, der dann auch in den nächsten Wochen dann erscheint. Also, tschüss.
Tschüss und danke.
Vielen Dank. Tschüss.